Stimmen deiner Stadt. Potsdam erzählt. Hallo und herzlich willkommen zu Stimmen deiner Stadt, einem Storytelling-Podcast aus Potsdam. Hier erzählen drei Menschen von ihren Erfahrungen in Form von autobiografischen Geschichten.
Storytelling, wie wir das hier praktizieren, bedeutet, Erfahrungen aus deinem Leben zu reflektieren, sie zu verdichten und die Erkenntnisse daraus in Form einer bewegenden Geschichte mit anderen zu teilen.
Unter der Anleitung meiner Mitmoderatorin Rachel Clark haben wir uns in einem Workshop die Dramaturgie des Storytellings einmal genauer angesehen. Das bedeutet, wir haben uns nicht nur dem Aufbau von Geschichten, sondern auch dem lebendigen Erzählen gewidmet.
Jeder konnte sich für ein eigenes Thema entscheiden.
Die Geschichten haben aber am Ende alle eine Sache gemeinsam. Sie haben mit Grenzerfahrungen zu tun.
Wir freuen uns, wenn jeder etwas aus diesem Podcast für sich mitnehmen kann.
Und jetzt viel Spaß.
Am besten hole dir etwas zu trinken und mach es dir gemütlich. Denn es folgen drei Geschichten. Eine von 3 Minuten und 2 von jeweils etwa 10 Minuten. Die erste ist eine kurze Story von Elisa. Sie erzählt von einer Suche nachmittags auf dem Spielplatz.
An einem sonnigen Nachmittag im April ging ich mit meiner 3-jährigen Tochter auf unseren Lieblingsspielplatz vorm Haus. Das Besondere an diesem Spielplatz ist, dass er eingezäunt ist und die Kinder sich so frei bewegen können, ohne dass man ständig hinterherrennen muss. Man kann sie also mit den Augen beobachten und, naja, ab und zu rennt man dann doch hinterher. Er war wie so oft sehr voll. Ist es das Gefühl, im Umgang mit seinem Kind beobachtet zu werden, wenn so viele andere Eltern da sind? Was zur Folge haben kann, dass man, wenn man gestresst ist, dann noch etwas mehr gestresst sein könnte. Nach einiger Zeit intensiven Spielens mit meiner Tochter traf ich meine Bekannte Olivia. Ich freute mich sehr, sie zu sehen, und sie fragte mich, wie es mir geht. Ach, ich bin gerade echt gestresst, sagte ich. Mein Tag war so voll und jetzt auch noch die vielen Leute hier auf dem Spielplatz. Boah, manchmal fühle ich mich echt beobachtet von den anderen. Kennst du das?
Nö, sagte Olivia.
An einem neuen Nachmittag traf ich eine andere Bekannte. Gleiches Spiel, voller Spielplatz, viele Eltern, viele Kinder. Wir haschten dann doch einen Moment, in dem unsere Kinder miteinander spielen und setzten uns auf eine Bank. Oh, solche Momente der Entspannung sind hier echt selten, meinte ich zu ihr. Sie schwieg. Es ist doch schon sehr voll und sehr laut hier. Findest du nicht auch? Sie meinte, dass sie es eigentlich sehr entspannt hier findet. Okay. An einem anderen Nachmittag auf dem Spielplatz trafen wir wieder Olivia mit ihrem Kind. Es war wieder voll und ich spürte, wie ich innerlich hektisch wurde. Warum sahen die anderen nur so entspannt aus? Ich erzählte Olivia davon. Also man ist ja irgendwie die ganze Zeit auf Achse. Manchmal geht mir da echt die Puste aus. Echt? Sagte Olivia. Also ich finde, du wirkst immer so super entspannt. Also manchmal gerate ich dann auch in Stress, besonders wenn der Tag voll war und wenn man dann noch zusätzlich gestresst ist, weil so viele andere Leute da sind. Wow, endlich sprach sie das aus, was ich die ganze Zeit im Gefühl hatte. Und ich hatte das Gefühl, sie sehr erleichtert nach unserem Gespräch zu sehen. Aber warum nicht gleich so? Was wäre denn, wenn man einfach mal die Wahrheit sagt und man dann doch nicht das perfekte Bild abgibt?
Vielen Dank, Elisa, für diesen wunderbaren Einblick in die Welt der Erwachsenen auf dem Kinderspielplatz. Und nun bitte macht euch gefasst auf eine Reise, die trotz Hindernisse in die Ferne geht. Diese Geschichte dauert circa 10 Minuten und ist eine wahre Geschichte aus Elkes Leben. Elke Hübner-Lipkau ist eine viel publizierte Dichterin und Autorin sowie Leiterin des Literaturclubs am Haus der Begegnung in Potsdam.
ihr auch einen geheimen Sehnsuchtsort, den ihr gern besuchen würdet? Ja? Du? Oder du? Ich wollte schon immer mal nach Afrika. Als Kind hatte ich viel über die Tiere in Afrika gelesen, Berichte über die blaue Zunge der Giraffe, die in den oberen Etagen der Akazien die Blätter von den dornigen Zweigen rupft, oder über Elefanten, die sich über Kilometer hinweg durch Töne in sehr tiefen Frequenzen verständigen, die sie mit ihren sensiblen Fußsohlen empfangen können. Und jetzt bot sich die Gelegenheit für ein Abenteuer. Denn meine Freundin und ich feierten unsere 50 Jahre andauernde Freundschaft. Da wollten wir es mal richtig krachen lassen und was ganz Besonderes machen. Wir lasen also Reiseberichte, blätterten in Katalogen, besuchten Reisebüros und digitale Plattformen. Dann buchten wir. Ein paar Wochen später musste ich in die Klinik. Die Blutgaswerte spielten verrückt. Meine Lunge brauchte maschinelle Unterstützung. Guten Tag, Herr Dr. Schmidt. Ich wollte nur noch mal fragen, ob ich meinen Maschinenpark auch in den Urlaub mitnehmen muss. In 2 Monaten gehe ich in Südafrika auf Safari. Wie bitte? Nach Afrika? Mit dem Flieger? Er schüttelte den Kopf. Das schaffen Sie nicht. Der Unterdruck in der Kabine, das schafft Ihre Lunge nicht. Stellen Sie sich vor, man müsste wegen Ihnen notlanden. Wie jetzt? Kein Witz? Dann sollten wir überlegen, wie ich es schaffen kann. Es ist alles gebucht. Und ich lasse meine Freundin doch jetzt nicht hängen. Und außerdem, ich will das unbedingt tun. Meine Familie war auch nicht amüsiert. Ihr kennt das sicher alle. Die Familie muss immer und überall ihren Senf dazugeben. Und es ist immer nur zum Besten. Für wen? Meine Mutter war fassungslos. Muss das wirklich sein? So weit weg und dann fast allein? Kind, da tue ich ja kein Auge zu, bis du wieder da bist. Meine Zwillinge bauten sich vor mir auf, Hände in den Hosentaschen. Ja, sag mal, bist du jetzt völlig verrückt geworden, Muttern? Was soll det werden? Ist doch kein Pillepalle. Ja, genau, det will ich auch sagen und det in dein Alter. Na, vielen Dank auch. Freunde und Bekannte hielten mich schlicht für verrückt. Und als dann auch noch meine Freundin vorsichtig anfragte, ob wir es uns nicht lieber doch noch mal überlegen sollten, die Verantwortung sei ja einfach eine Nummer zu groß, und wie wäre es denn, wenn wir ein Ferienhaus in Macpom? Ja, klar, da kann ich ja gleich in meinem Garten bleiben und Frösche übern Zaun heben. Ich hätte vor Wut heulen können. Aber dann fragte mein Chef eines Tages mal wieder nach dem Stand der Reisevorbereitungen. Ich erzählte von dem ganzen Schlamassel. Aber selbstverständlich wirst du fahren. Es gibt immer Möglichkeiten. Ihr müsst das ganz genau überlegen und gut organisieren. Du ziehst das jetzt durch. Und zum Glück sagte mein Mann endlich nur, na dann mach doch. Und wir haben gemacht. Es wurde alles neu überdacht. Mein Flitzer, der Rollstuhl, bekam Vollgummiräder. Die Quartiere wurden umgebucht, barrierefrei. Ein Guide sollte uns begleiten. Ich besorgte mir 4 Ersatzakkus für die Sauerstoffversorgung an Bord und auch die Beatmungsmaschine für die Nacht musste mit. An allen 5 Flughäfen meldeten wir den Service für Handicapped People an und sogar die deutsche Botschaft war informiert. Endlich ging es los. Das Auto brachte uns zum Flughafen. Der Service nahm uns in Empfang und leitete uns an allen Warteschlangen vorbei. Wir waren die Ersten an Bord. In London Heathrow mussten wir das erste Mal umsteigen. Wisst ihr, wie riesig groß dieser Airport ist? Aber wir hatten unseren Service. Der kurfte mit mir zum Restaurant, zum Wartebereich, zur Toilette, wohin ich auch wollte, und natürlich auch zum nächsten Gate. Überall hatten wir Vorrang. Der Flug nach Johannesburg dauerte 11 Stunden. Ich hatte meine Akkus fast alle verbraucht. Aber es ging mir gut. Zum letzten Flugzeug von Johannesburg nach Port Elizabeth brachte uns ein abenteuerliches Vehikel, ein LKW mit schwankender Plattform. Die wurde auf wackeligen Stelzen hochgeschraubt, um auch den Rollis den Einstieg zu ermöglichen. Nach 29 Stunden kamen wir in der Lodge an. Meine Freundin warf sich, völlig geschafft, gleich aufs Bett und schlief sofort ein. Ich war durch den konzentrierten Sauerstoff so gedopt, dass ich, hellwach, erstmal die Umgebung erkunden wollte, in der die fremden Vögel so anders flöteten als daheim. Ich war so happy. Am nächsten Morgen holte uns Chen, unser Guide, mit einem geschlossenen Jeep zur ersten Safari ab. Wir fuhren eine ganze Weile durch die Gegend, mal durch Dickicht und mal über offenes Grasland. Es war heiß. Der Schweiß brannte hinter den Gläsern der Sonnenbrille in den Augen. Angespannt versuchte ich, ein paar Tiere zu entdecken, die sich fotografieren lassen wollten. Irgendwann knackte es im Funkgerät. Eine Ranger-Stimme sagte irgendwas von Elephants. Elefanten. Chen wendete und fuhr direkt zum nächsten Wasserloch. Wir hinterließen eine mächtige Staubfahne und hofften inständig, die Tiere mögen sich Zeit lassen beim Trinken. Als wir in der Masse der braunen Leiber einzelne Tiere unterscheiden konnten, bremste Chen ab und wir schlichen mit leise brummendem Motor, immer langsamer werend, ganz nah an den Tümpel heran. Es war unglaublich. Dutzende Tiere hatten sich hier versammelt. Bullen, Kälber und Kühe, alles durcheinander. Und wir praktisch mitten unter ihnen. Ich öffnete vorsichtig mein Fenster. Der warme Wind trieb den Geruch von Dung und Schlammwasser herüber. Ich hörte das Plätschern des Wassers und das Klatschen des Matsches auf Kopf und Rücken. Die Elefantenkinder planschten und spielten wie in einer großen Badewanne. Die Halbstarken erprobten schon ihre Kräfte. Sie versuchten, sich gegenseitig zu schubsen und zu puffen. Dabei ringelten sich ihre kleinen Rüssel umeinander, denn richtige Stoßzähne hatten sie ja noch nicht. Ein Baby trippelte neben seiner Mutter her und wechselte ab und zu unter ihrem Bauch hindurch auf die andere Seite. Ich versuchte, im Zeitlupentempo die Kamera in Position zu bringen. Bloß keine Aufmerksamkeit erregen. Der Auslöser schien unglaublich laut zu klicken. Aber die Dickhäuter ignorierten uns vollkommen. Nur einer der Bullen, fast ausgewachsen, kam langsam auf uns zu. Chen flüsterte. Schaut mal, der sucht vielleicht ein paar Erdnüsse. Mein Lächeln fiel etwas gequält aus. Was will er? Ist er neugierig, was sich in dem stinkenden Blechkasten verbirgt? Will er spielen? Was ist, wenn er sich erschreckt? Die Fragen purzelten in meinem Kopf durcheinander. Mein Herz begann heftiger zu klopfen. Mein Hals wurde trocken. Die stehende Luft im Auto schien zu kochen. Der Bulle kommt immer näher. Ganz langsam und sanft setzt er einen Fuß vor den anderen. Ich sehe, wie sie sich unter dem Druck ein wenig verformen und einen Abdruck im Staub hinterlassen. Der Rüssel pendelt locker hin und her. Wie spielerisch tastet er die Umgebung ab und ich höre ein leises Schnaufen und Pusten. Dann kann ich schon die Haare an der Unterlippe erkennen, in denen sich Schlabberschlamm verfangen hat. Er kommt immer näher. Über den Augen hängen lange, borstige Wimpern, wie ein alter Reisigbesen. Für einen kurzen Moment begegnet sein Blick direkt dem meinen. Ich bin mir sicher, dass er mich interessiert und bewusst wahrnimmt, wie auch ich ihn als individuelles Wesen erkenne. Gänsehaut kriecht mir an Rücken und Armen hoch. Ich fühle mich wie elektrisiert. In diesem Augenblick fordert ein entferntes Trompeten seine Aufmerksamkeit. Die Herde zieht weiter und er muss ihr folgen. Als er ganz langsam an meinem geöffneten Fenster vorbeischreitet, könnte ich den Arm ausstrecken und ihn berühren. Seine runzlige, schlammbedeckte Haut reibt beim Gehen wie Schmirgelpapier aneinander. Der abtrocknende Modder wird rissig und bröckelt ab. Aus dem schweren, massigen Leib dringt im Vorbeigehen dumpf ein tiefes Kollern oder Grummeln, wie ein letzter Gruß. Erst nach Wochen, zu Hause, beim Sichten und Sortieren der Fotos und Aufzeichnungen, wird mir bewusst, dass für mich in diesem Augenblick ein Traum in Erfüllung gegangen war.
Vielen Dank, Elke, dass du uns mit auf die Reise genommen hast. Es wäre kein Wunder, wenn der eine oder andere dabei Fernweh bekommen hätte. Und es geht auch gleich weiter mit dem Reisen, denn jetzt folgt eine Abenteuerreise in den Bergen. Wohin sie für die nächsten 10 Minuten geht, erzählt euch am besten Adu, der sie selbst erlebt hat. Seine Geschichte heißt »Allein am Berghang«. Viel Spaß!
Ich liege auf dem Sofa und denke nach. So wie das Leben gerade ist, kann es nicht weitergehen. Warum ist der Alltag so stressig? Jeden Tag 8 Stunden im Büro. Der ganze Verkehr auf dem Weg dahin und zurück. So viele Anweisungen und Regeln, an denen man sich halten muss. Und der Flut an Info und Bildern ist mir oft einfach zu viel. Ich muss hier raus. Ich brauche eine Herausforderung, ein neues Umfeld, neue Inhalte. Ich will frei leben. Ich träume sehr lang davon, eine Reise zu machen. Nämlich den Weg zu Fuß zu gehen vom Mittelmeer bis zur Atlantik, von Spanien durch das Baskenland, entlang der Grenze zum Frankreich. Das ist eine 6-wöchige Reise durch die Pyrenäen. So viel Urlaub habe ich natürlich nicht. Dafür müsste ich meinen Job kündigen. Sollte ich das machen? Ich habe genug Ersparnisse. Finde ich einen Job, wenn ich wiederkomme? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist Zeit, beruflich was Neues zu machen, was mir näher ist. Ich gehe zum Rechner und buche mein Flugticket nach Barcelona. Als das Ticket ins Postfach landet, sagte ich mir, jetzt gibt's aber kein Zurück mehr. Ich kündige meinen Job und verabschiede mich von meinem Liebsten. Dann breche ich auf zur Reise meines Lebens. Wochen später und ich bin in Spanien, 10 Kilometer von Cap de Creus entfernt. Hier ist die Landschaft hügelig, aber in der Ferne sieht man kahle Berge und zu meiner rechten Seite begleitet mich das tiefblaue Meer. Die Sonne scheint warm in mein Gesicht, Es ist ein angenehmes 32 Grad. T-Shirt-Wetter. Ich fühle mich gelassen und glücklich. In dieser Nacht schlafe ich unter freiem Himmel. Nach einer Zeit höre ich ein Schnuffelgeräusch. Es ist stockdunkel. Ich greife zur Handytaschenlampe und sehe Wildschweine. Eber, Säue und Ferkel. Sie stehen um meinen Rucksack. Mein Essen ist da drin und sie wollen nah ran. Ich stehe ganz langsam auf und bewege mich nach hinten. Sie sollen verstehen, der Haufen da ist, ein Mensch, und er will ihnen nicht Böses. Plötzlich bewegen sie sich, aber nicht auf mich zu, sondern schnell weg. Bei 20 Meter Abstand halten sie wieder an und beobachten mich, wie ich nun mein Zelt aufbaue und da drin verschwinde mit meinem Rucksack. 3 Tage später, aber noch mitten in der Gewöhnungswoche, und meine Füße tun mir weh. Ich ziehe meine Wanderschuhe aus und sehe Blasen an den Füßen. Da kann man kaum laufen. Da kommt mir der Gedanke, soll ich die Reise abbrechen? Ich verbinde meine Füße und ziehe die Schuhe mit Mühe wieder an und laufe erstmal weiter. Die Berge werden steiler, die Luft sauberer und das Wetter kühler. Die Schönheit der Natur lenkt mich vom Schmerz ab und langsam heilen die Blasen und die Haut härtet sich ab. Ich fühle mich stark, meine Reise geht weiter. Es ist nachts. Ich habe mein Zelt am Rand eines Walds aufgebaut und ich schlafe. Ich wache auf. Draußen höre ich ein Geräusch, ein Rassel, vielleicht eine Ratte. Jedenfalls kein großes Tier. Ich schlafe weiter. Am nächsten Morgen möchte ich frühstücken und stelle fest, der Essenbeutel ist weg. Ich habe die Umgebung abgesucht. Nichts. Ich sehe von den Spuren am Waldrand, ein Fuchs hat mir gestern nachts das Essen geklaut. Ohne Essen geht's trotzdem weiter. Ich werde das schon verkraften. Ich muss improvisieren. Ich sammle im Wald, was ich finden kann. Ich finde Brombeeren, sie schmecken süß. Und eine kleine Apfelsorte, sie schmeckt aber sauer. Also Essen ist nicht das Problem, aber wo finde ich denn Wasser? Meine Flasche ist fast leer. In diesem Klima muss man mindestens 4 Liter pro Tag trinken. Ich sollte dringend Wasser finden. Ich hole den Wanderführer raus, aber es ist auf der Karte keine Quelle angezeichnet. Ich laufe weiter und endlich finde ich ein kleines Becken. Das Wasser ziemlich dreckig. Trotz Filter bleibt das Wasser braun und schmeckt nach Flechten. Aber immerhin, es geht weiter. Ich habe mehr als die Hälfte der Strecke geschafft. Laut Buch gibt's hier irgendwo abseits vom Pfad einen Campingplatz. Es liegen 4 Tage vor mir ohne Essen. Also gehe ich dahin, kaufe ein, dusche und mache mir Abendbrot. Nach dem Essen lege ich mich schlafen und wache mitten in der Nacht auf mit Bauchweh. Am nächsten Morgen kann ich nicht essen. Es tut zu weh. Ich mache mich trotzdem auf den Weg. Heute will ich 20 Kilometer wieder schaffen. Nach einer Stunde ist der Schmerz so stark, dass ich mich hinlegen muss. Wenn ich hier liegen bleibe, dann findet mich niemand. Ich koche Wasser und mache mir einen Tee aus frisch gepflücktem Oregano und laufe weiter. Es fängt an zu regnen. Ich laufe bergauf. Oben ist eine Hütte. Dort könnte ich mich in Ruhe erholen. Ich erreiche 1000 Meter. Der Wind bläst kalt durch die Nasenklamotten. Es regnet in Strömen. Als die Sonne untergeht, bin ich erst auf 2000 Meter Höhe und ich komme in der Dunkelheit am Gipfel an und finde keine Hütte im Sicht.
Es ist eiskalt. Der Wind ist so stark, er könnte mich glatt vom Berg reißen. Hier hält kein Zelt. Der Boden ist nass und meine Füße rutschen mir weg. Es gibt kein Zurück und kein Weiter. Ich stehe am Gipfel auf 3000 Meter und bin am Ende. Man sagt, das Wasser läuft immer nach unten und endet im Meer und sucht sich dabei den einfachsten Weg. Das will ich auch. Ich finde einen Fluss und folge ihm zurück ins Tal. Als ich gegen Mitternacht ankomme, muss ich mich trotz Wind und Regen erstmal setzen. Hier hält mein Zelt auch nicht, aber zum Glück finde ich ein Haus. Eine echte Bruchbude. Das Dach ist zur Hälfte schon eingestürzt. Unter der anderen Hälfte baue ich mein Zelt auf. Ich ziehe endlich die nassen Klamotten aus und ziehe halbnasse Sachen aus meinem Rucksack an. Ich mache mir mit dem Gaskocher eine Wärmflasche und steige in den feuchten Schlafsack. Der Wind zieht durch. Ich zitter im Schlafsack, im Zelt, am ganzen Körper. Die Bauchschmerzen melden sich mit aller Macht zurück. Und ich habe trotzdem Hunger. Werde ich diese Nacht überleben? Ich schaue durch die zerbrochene Wand den Himmel an und warte auf den Morgengrauen. Ich hätte nie gedacht, dass eine Minute so lang sein kann. Und denke dabei, werde ich je meine Eltern wiedersehen, meine Freunde? Ich zähle die Sekunden mit dem Pochen meines Herzens. Diese Nacht ist die längste meines Lebens. Als ich die Strahlen der Sonne sehe, ist es wie zum allerersten Mal. Ich springe aus dem Schlafsack und packe geschwind die nassen Sachen wieder ein. Und mache mich wieder auf dem Weg. An demselben Abend befinde ich mich in einer Jugendherberge eine Etappe weiter. Als ich die frisch gewaschene Kleidung aufhänge, denke ich, mein Körper hat all das durchgemacht und es überlebt. Mein Körper hat dabei gelernt, Herausforderungen zu meistern und meine Seele und Psyche sind daran gewachsen. Eine Woche später und ich stehe am Berghang am Ende meiner Reise. Ich schaue von dort aus auf das Atlantische Ozean. Ich spüre mich. Ich bin Herr im eigenen Leben. Diese Reise hat mir gezeigt, du kannst im Leben auf alles verzichten. Du bist zu mehr in der Lage, als du denkst.
Vielen Dank, Adu, für das Teilen dieser wunderbaren Geschichte.
Das Bürgerhaus am Schlaz ist das soziale und kulturelle Zentrum des Wohngebiets am Schlaz. Das Haus versteht sich als lebendiger Ort für nachbarschaftliche Begegnungen und organisiert, ermöglicht und beherbergt vielseitige Kultur-, Bildungs- und Freizeitangebote für alle Generationen. Seit 2019 veranstaltet das Bürgerhaus gemeinsam mit der Storytelling Arena Potsdam interkulturelle Erzählkunstprojekte mit Laien und Profis. Nach der Corona-bedingten Schließung des Hauses wurde das Angebot kurzerhand in den digitalen Raum verlegt. Das Ergebnis ist ein spannender Podcast mit drei besonderen Geschichten. Gefördert wird das Projekt aus Mitteln des Budgets Integration und Nachbarschaft der Landeshauptstadt Potsdam.
Und nun möchte ich gerne etwas zur Storytelling Arena erzählen. Die Storytelling Arena ist ein Ensemble professioneller Erzählkünstlerinnen mit Sitz in Berlin. Die Storytelling Arena Potsdam ist als regionales Projekt entstanden, als wir im Jahr 2019 das Pilotprojekt der Bürgerbühne am Hans-Otto-Theater Potsdam gestaltet haben. Dieses erfolgreiche Projekt führte zu dieser Kooperation auf lokaler Ebene mit dem Bürgerhaus Schlatz unter anderem. Das Kern unseres Schaffens liegt in autobiografischen Storytelling-Projekten zu den Themen unserer Zeit, und dabei ist für uns Publikumsbeteiligung Herzenssache. Wir bringen Menschen aus aller Welt, die hier leben, durch das Storytelling zusammen, fördern die gesellschaftliche Teilhabe sowie Gemeinsinn und Solidarität über soziale und kulturelle Grenzen hinweg. Dabei ist die Mehrsprachigkeit und das Erzählen im Tandem für uns eine Selbstverständlichkeit. In unserer Erzählkunstarbeit setzen wir stets Stories von Individuen in ihren lokalen, regionalen und globalen Kontext. Wir sind ein Feuerwerk an innovative Ideen für die Storytelling-Kunst und haben in den letzten 10 Jahren Pionierarbeit hier in Berlin und Deutschland geleistet und damit viele andere Individuen und Organisationen inspiriert. Mit dem Ensemblestück Luc Campas, das Waisenkind, eine deutsch-laotische Geschichte, haben wir schon im Jahr 2012 einen Kreis zwischen der grünen Bewegung in Deutschland und dem lokalen Wissen der indigenen Bauern in den Bergen von Südostasien geschaffen. In demselben Jahr haben wir uns in einer Storytelling-Performance 2050 Flashback System Change, inspiriert von Grassroots-Bewegungen in Griechenland, die Zukunft der Demokratie in Europa visualisiert. Und zwar gemeinsam mit der wunderbaren 3D-Künstlerin Julia Strauss und einem deutsch-griechischen Ensemble. Ende 2015 hatten wir unser erster Erzählabend mit arabisch-deutschen Storytelling-Tandems und daraus entstand 2016 die Storytelling-Arena Syrische Reihe. In dieser Reihe erzählten Journalistinnen, Dichterinnen sowie weitere wortgewandte Menschen aus Syrien, die in Berlin wohnen, ihre Geschichten, jenseits von Flucht und Asyl, einem deutsch- und arabischsprachigen Publikum. In der zweiten Hälfte des Abends kam auch das Publikum ins Erzählen. Seitdem gehören 2 Syrerinnen zu unserem Kernteam. Ich bin Rachel Clark, Storytellerin und ausgebildete Schauspielregisseurin und leite seit vielen Jahren Storytelling- und Kulturprojekte in Deutschland, in meiner Heimat Schottland sowie in anderen Ländern Europas. Meine Verbindung zum Thema indigenes Wissen und Südostasien entstand zwischen 2002 und 2007 in Zusammenarbeit mit Bauern in den Bergen von Laos. Das Thema findet als lokales Wissen auch Anklang in der Arbeit der Storytelling Arena hier in Deutschland. Wer Interesse an einer Zusammenarbeit oder eine Weiterbildung oder Workshop in Storytelling hat, kann sich gerne bei uns melden unter storytellingarena@gmail.com. Vielen Dank für das Zuhören.